Aus Jakarta, Voice of Indonesia in deutscher Sprache präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendung über Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id hören. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world.
Voice of Indonesia in deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in den 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Sendungen werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten, danach folgen Interessanten aus der Heimat und andere leichte Informationen sowie ein Unterhaltungsmusikprogramm mit indonesischen Liedern. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und im Livestream über www.voinews.id/German zu hören.
Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Die indonesische Finanzministerin führt offiziell elektronisches Siegel ein. Das Handelsministerium zielt auf 2,5 Millionen Besucher des indonesischen Pavillons auf der Expo Dubai. Indonesien fördert hochwertige Produkte auf internationalen Ausstellungen in Ägypten. Die Bezirke und Städte werden ein Zentrum für öffentliche Dienste haben. BNPB stellt sicher, dass die nationale Sportwoche auf Papua in Covid-19-Fällen vor Spitzen geschützt ist. Indonesische Arbeitsministerin bemüht sich weiterhin, indonesische Wanderarbeiter nach Südkorea zu vermitteln. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Die indonesische Finanzministerin Sri Mulyani Indrawati hat offiziell eine elektronische Stempelsteuer mit einem Nominalwert von 10.000 Rupiah pro Briefmarke eingeführt, die zur Rechtssicherheit für elektronische Dokumente verwendet werden kann. Die Finanzministerin sagte, Covid-19 habe den Einsatz digitaler Technologien beschleunigt, auch bei Transaktionen, bei denen kein Papier mehr verwendet wird. Dies gab die Finanzministerin bei der Einführung des elektronischen Siegels bekannt, die am Freitag, dem 1. Oktober, in Jakarta überwacht wurde. Durch Gesetz Nummer 10 von 2020 über die Stempelsteuer hat die Regierung anerkannt, dass elektronische Dokumente Direktdokumente sind, die den Gegenstand der Stempelsteuer werden können. Zu diesem Zweck hat die Regierung ein elektronisches Siegel eingeführt, das auf elektronischen Dokumenten angebracht werden kann. Innerhalb eines Jahres hat das Generaldirektorat für Steuern in Zusammenarbeit mit der staatseigenen indonesischen Banknoten, Sicherheitsdruckerei und auch dem Münzprägeanstalt Perumperuri technische Bereitschaft und Stempelsteueranträge erstellt, um ein sogenanntes E-Siegel oder elektronisches Siegel zu realisieren. Perumperuri wurde von der Regierung zum offiziellen Hersteller von elektronischen Siegeln ernannt. Das Handelsministerium richtet sich an bis zu 2,5 Millionen Menschen aus verschiedenen Teilen der Welt, um den indonesischen Pavillon auf der Expo 2020 in Dubai zu besuchen. Die vom 1. Oktober 2021 bis 31. März 2022 in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, stattfindet. Der Generaldirektor für nationale Exportentwicklung im Handelsministerium Didi Sumedi in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate, sagte am Freitag, dem 1. Oktober, dass das gesamte Ziel für die Besucher der Messe insgesamt 25 Millionen beträgt. Sie will mit einem Anteil von 10%, also 2,5 Millionen Besucher, mitnehmen. Didi sagte, dass der indonesische Pavillon, der das Thema von Indonesien aus eine Zukunft für die Welt schaffen, mit dem Konzept der Verbindung von gestern, heute und morgen trägt, seit 2018 vorbereitet wird. Sagte, das Konzept der Verbindung von gestern, heute und morgen sei gewählt worden, weil der indonesische Pavillon seine historische Reise und seine wichtige Rolle in der globalen Arena demonstrieren werde. Die indonesische Botschaft in Kairo nahm an der internationalen Handelsmesse Cairo International Fair CIF teil, um die hochwertigen Produkte Indonesiens auf dem ägyptischen Markt zu fördern. Dies teilte die indonesische Botschaft in Kairo am Freitag, dem 1. Oktober, der Presse mit. Die indonesische Botschaft nimmt an der Kairo Handelsmesse CIF teil, um den Marktzugang für indonesische Produkte auf dem ägyptischen Markt zu durchdringen und zu erweitern. Die Messe findet vom 30. September bis 8. Oktober 2021 im Gebäude des Cairo International Convention and Exhibition Center CICEC statt. Die ägyptische Handels- und Industrieministerin Nevin Gamea war anwesend, um die CIF-Messe offiziell zu eröffnen. Ministerin für Industrie und Handel Nevin drückte bei ihrem Besuch im indonesischen Pavillon ihre Anerkennung für die Teilnahme Indonesiens an der CIF-Ausstellung aus und lobte die hervorragenden Produkte Indonesiens. Währenddessen erklärte der indonesische Botschafter in Ägypten, Lutfi Rauf, anlässlich der Einweihung des indonesischen Pavillons auf der CIF-Veranstaltung, dass die indonesische Botschaft in Kairo bei dieser Gelegenheit die hervorragenden Produkte Indonesiens ausstellte, darunter landwirtschaftliche Produkte, Kunsthandwerk und verarbeitete Lebensmittel. Präsident Joko Widodo unterzeichnete die Präsidialverordnung Nummer 89 von 2021 über die Einführung von dem Zentrum für die öffentlichen Dienste. Auf der Grundlage dieser Verordnung weist der Präsident alle Bezirke und Städte an, ein Zentrum für öffentliche Dienstleistungen anzubieten. Laut einer Kopie des Präsidialerlasses, die am Freitag, dem 1. Oktober, auf der offiziellen Website des Staatssekretariats hochgeladen wurde, ist die Existenz der Public Service Mall oder MPP ein Versuch, die Geschwindigkeit, Bequemlichkeit, Reichweite, Angenehmheit und Sicherheit der Dienste zu erhöhen. Darüber hinaus soll die Wettbewerbsfähigkeit gesteigert und die Geschäftsabwicklung erleichtert werden. Die Dienste der Public Service Mall werden in Form von Direktdiensten, elektronischen Diensten, unabhängigen Diensten und mobilen Diensten angeboten. Die Indonesische Agentur für Katastrophenschutz, BNPB, hat sichergestellt, dass die 20. nationale Sportwoche PON auf Papua vor einem Anstieg der COVID-19-Fälle sicher ist. Dies teilte die Leiterin der Arbeitsgruppe für die Gesundheitsprotokolle bei der 20. nationalen Sportwoche PON, Prasinta Dewi, am Freitag, dem 1. Oktober, der Presse mit. Laut Prasinta unterstützte die Arbeitsgruppe für die Gesundheitsprotokolle den Ausschuss der 20. Sportwoche bei der Stärkung der Gesundheitsprotokolle während dieser Veranstaltung. Angefangen beim Zuschauer- und Sportlerstrom, Impfungen, Screenings, der korrekten Verwendung von Mundschutze und der Aufklärung über andere Gesundheitsprotokolle. Es gibt 24 Stände und 8 Autos an 4 Veranstaltungsorten für die 20. Sportwoche, die Mundschutze zur Verfügung stellen. Diese Zahl wächst weiter zusammen mit der Beteiligung anderer Agenturen. Die indonesische Arbeitsministerin Ida Fauzia bemüht sich weiterhin um die Wiederaufnahme der Vermittlung indonesischer Wanderarbeiter nach Südkorea. Dies geschah mit der Gelegenheit nach der Veröffentlichung eines Schreibens des südkoreanischen Arbeitsministeriums im vergangenen September. Diese Bemühungen wurden von Ida Fauzia während eines Treffens mit dem südkoreanischen Botschafter in Indonesien, Park Tae-sung, am Donnerstag, dem 30. September in Jakarta vermittelt. In ihrer schriftlichen Erklärung vom Freitag, dem 1. Oktober, sagte Ida Fauzia, Südkorea sei eines der bevorzugten Vermittlungsziele für indonesische Wanderarbeiter. Daten zur Vermittlung indonesischer Wanderarbeiter zeigen, dass die Zahl der Bewerber jedes Jahr mehr als 10.000 Menschen beträgt. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie Wetterbericht. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig, bei einer Temperatur von 24 bis 32 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 70-95%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Rakyat hanya mampu sentosa.
Zuhörer, interessante Informationen aus einigen indonesischen Regionen werden wir Ihnen im Programm Interessantes aus der Heimat präsentieren. Wie folgt. Die erste Information kommt aus Yogyakarta. Die Stadtregierung von Kota Gede deklarierte am vergangenen Mittwoch in der Bezirkshalle Kota Gede, dass Kota Gede der erste Unterbezirk in der Provinz Yogyakarta ist, der das Covid-19-Impfprogramm abgeschlossen habe. Der stellvertretende Bürgermeister von Yogyakarta, der auch der tägliche Vorsitzende der Arbeitsgruppe für den Umgang mit Covid-19 ist, Heru Purwadi, der Dorfvorsteher, RT/RW-Administratoren und Impffreiwillige waren dabei anwesend. Heru sagte, der Impferfolg von 14 Unterbezirken in Yogyakarta liege bei über 90%. Mit diesem Erfolg hofft die Stadtregierung von Yogyakarta, dass das Covid-19-Impfprogramm spätestens nächste Woche abgeschlossen werden kann. Die nächste Information kommt aus Boyolali, Zentraljava. Dutzende Einwohner, die an den Hängen des Vulkans Merapi, genau im Dorf Sumur des Unterbezirks Tamansari des Bezirks Boyolali der Provinz Zentraljava leben, veranstalteten letzten Mittwoch das traditionelle Ritual Merti Desa oder auf Deutsch das Saubermachen des Dorfes und einen kulturellen Karneval, um die lokalen kulturellen Bräuche zu bewahren. Bei der Veranstaltung wurde ein Berg mit den Produkten der Gemeinde in einer kulturellen Prozession zu der Halle des Dorfes Sumur vorgeführt. Die Prozession wurde von einer begrenzten Teilnehmerzahl besucht und wurde auch virtuell durchgeführt. Laut der Leiterin des Dorfes Sumur, Siti Prihatin, wird das Saubermachen-Ritual oder Mertui Desa jedes Jahr nach der Ernte-Saison der Gemeinde an den Hängen von Merapi, insbesondere im Dorf Sumur, durchgeführt. Dies ist eine Form der Bewahrung der javanischen Kultur sowie der Erlösung, damit alle im Schutz des Gottes des Allmächtigen vor der Covid-19-Pandemie stehen. Die letzte Information kommt aus Batam, der Inselgruppe Provinz Riau. Die Stadtregierung von Batam auf den Riau-Inseln erhält von der singapurischen Regierung die Unterstützung in Form von 60.000 AstraZeneca-Impfstoffen. Der Regionalsekretär von Batam, Jeffridin Hamid, sagte am Mittwoch in Batam, dass die Hilfe für die Stadt ein Teil der Hilfe der Regierung Singapurs für die Inselgruppe Provinz Riau sei. Die bis zu 122.400 Dosen beträgt. Zuvor stellten die Regierung und private Parteien aus Singapur auch die Mundschutze, Hände, Desinfektionsmittel und medizinische Geräte zur Verfügung. Der singapurische Konsul Lim Yi Hong zeigte sich stolz darauf, dass sein Land zum Umgang mit Covid-19 beitragen kann, einschließlich der Erleichterung des Impfprogramms im Riau-Archipel, einschließlich Batam. Im Zufolge wird die Verwaltung der Verwendung des Impfstoffs dem Gesundheitsamt der Stadt Batam übergeben. Das war Interessantes aus der Heimat.
Liebe Zuhörer, unser Programm Vergangenheit und Gegenwart fängt mit dem Ereignis am 2. Oktober 1941 an. Die Schlacht um Moskau. Die Schlacht um Moskau bezieht sich auf das Bemühen, um die Hauptstadt von der Sowjetunion, Moskau, zu verteidigen und einen Gegenangriff an deutschen Truppen am Oktober 1941 und Januar 1942 durchzuführen. Am 22. Juni 1941 führte Deutschland zusammen mit seinen Alliierten einen plötzlichen Angriff nach Sowjetunion durch. Nachdem fast alle sowjetische Luftmacht von Deutschland vernichtet wurde, drang Deutschland tiefer in sowjetischen Gebieten mit Taktik namens Blitzkrieg ein. Am 2. Oktober 1941 griff die Heeresgruppe Mitte unter dem Befehlshaber Fedor von Bock die Stadt Moskau mit dem Operationscode Typhoon Operation an. Die Rote Armee in der Westfront, Reservefront, Brianske Front und Kalininer Front verteidigte Moskau. Obwohl es viele Todesopfer forderte, kämpften sie total. Am 10. Oktober 1941 nahm der Marschall Georgi Sukow die Leitung in Westfront und Moskau Verteidigung über. Wir kommen nun zum Ereignis am 2. Oktober 2007, an dem der internationale Tag ohne Gewalt zum ersten Mal gedacht wurde. Der internationale Tag ohne Gewalt wurde jährlich am 2. Oktober gedacht, genauer am Geburtstag von Mahatma Gandhi. Er war der Friedensaktivist und Pionier der Unabhängigkeitsbewegung durch Friedensdemonstration. Am 15. Juni 2007 setzte die Generalversammlung von Vereinten Nationen den 2. Oktober als den Internationalen Tag ohne Gewalt fest. Diese von der Generalversammlung von Vereinten Nationen Resolution fordert alle Mitglieder von Vereinten Nationen, 2. Oktober zu gedenken und die Antigewaltbotschaft zu übermitteln. Liebe Zuhörer, wir beenden unser Programm Vergangenheit und Gegenwart mit dem 2. Oktober 2009. Batik wurde als Weltkulturerbe von UNESCO festgelegt. Am 2. Oktober 2009 setzte die Organisation von Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur oder UNESCO fest, Batik als Weltkulturerbe zu werden. Batik gehört zur Liste der immateriellen Kultur des menschlichen Erbes. Als eine Wertschätzung von der internationalen Anerkennung an Batik legte die Regierung fest, dass der 2. Oktober als den nationalen Batiktag ist. Jeder 2. Oktober wird Menschen in aller Sozialschicht Batik tragen. Batik Indonesiens besitzt viele Symbole, die mit dem Sozialstatus lokaler Kultur, Natur und deren Geschichte verknüpft werden. Batik wird als indonesische nationale Identität bewertet und zu einem wichtigen Teil für Menschen in Indonesien von der Geburt bis zum Tod. Das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart.
Thousand stories can be written in a day. And repeats, chasing the light and shadows. My feet are swirling around to start a wonderful day. Sometimes I fall, but it never gets me down. I stand up and jump higher. Dreams, no matter how different it is.
mencegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo防ぎましょう. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
Rang zhen que pei tai kou zhao, yi fang chi xin xing guang zhuang bing du fei yan de chuan bo. Wo de kou zhao bao hu ni, yi de kou zhao bao hu wo.
Evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Unser Indonesien hat heute das Thema Industrieministerium startet Programm zur Umstrukturierung von Textilmaschinen und Textilprodukten. Das indonesische Industrieministerium hat das Programm zur Umstrukturierung von Maschinen, Ausrüstungen in der Stoffveredelungs- und Druckindustrie eingeweiht, um die Leistungsfähigkeit der von COVID-19-Pandemie betroffenen Textil- und Textilproduktindustrie TPT zu unterstützen. Diese Bemühungen sind auch Teil der Umsetzung der Roadmap Making Indonesia 4.0. Dies erklärte Industrieminister Agus Gumiwang Kartasasmita am Mittwoch, den 1. September in Jakarta, bei der virtuellen Einführung und Sozialisierung des Programms zur Umstrukturierung von Maschinen und Anlagen in der industriellen Fertigstellung. Agus Gumiwang erklärte, Textil- und Textilprodukte TPT seien eine der strategischen Industriegruppen und nationalen Prioritäten gemäß dem nationalen Industrieentwicklungsmasterplan. Diese Industrie ist ein Devisenbringer für Exporte von 10,55 Milliarden US-Dollar und nimmt im Jahr 2020 3,43 Millionen Arbeitnehmer auf. Obwohl Textilien und Textilprodukte während der Pandemie als stark betroffene Industrien eingestuft werden, ist das Industrieministerium optimistisch, dass das Restrukturierungsprogramm des Maschinen- und Anlagenbaus die Effizienz und Produktivität des Textil- und Textilproduktsektors steigern kann. Dieses Programm ist die Fortsetzung des Programms zur Umstrukturierung von Maschinen und Ausrüstungen, das in den Jahren 2007 bis 2015 in der Textilindustrie und in Textilprodukten, Schuhen und Leder durchgeführt wurde. Laut Agus Gumiwang wird das Industrieministerium 2021 erneut eine Anreizpolitik für die Umstrukturierung von Maschinen und Anlagen erlassen, damit die Textilindustrie technologische Verbesserungen vornimmt, die Effizienz und Produktivität steigern können. Das Programm zur Umstrukturierung von Maschinen und Ausrüstungen 2021 wird sich auf die Textilveredelungsindustrie und die Textildruckindustrie konzentrieren
die schwächsten Teile in der Struktur der Textil- und Textilproduktindustrie zu verbessern und gleichzeitig die Kapazität und Produktivität der Textilindustrie zu stärken. Dies dient dazu, das Ziel der Importsubstitution von 35% bis 2022 zu erreichen. Der Industrieminister betonte, dass dieses Programm mit staatlichen Basis arbeitet, die konkret, rechtlich und transparent abgerechnet werden müssen. Unterdessen erklärte der Generaldirektor der Chemie, Pharma- und Textilindustrie des Industrieministeriums, Mohammad Khayyam, dass die Umsetzung des Programms durch die Bereitstellung eines ermäßigten Preises von 10% der Gesamtinvestition in Maschinen und Ausrüstungen von Importer oder 25% für die inländische Produktionsmaschinenanlagen, das im Geschäftsjahr 2021 verfügbare Budget beträgt 3 Milliarden Rupiah, mit dem Ziel, dass mindestens 6 Unternehmen am Programm teilnehmen. Wenn sie ein zusätzliches Budget erhalten, kann das Ziel des Unternehmens erhöht werden. Das Umstrukturierungsprogramm für Maschinen und Anlagen wurde auch über die Website des Industrieministeriums bekannt gemacht. Das war unser Indonesien.
Cinta itu datang, ku rasa bahagia. Di hatiku menatap indahnya bintang, memberi harapan yang baru. Ketika kaki melangkah, berdebar rasanya di dada, namun senyum yang terindah selalu membangkitkan jiwa.
Nationales Quiz 2021. Voice of Indonesia veranstaltete erneut ein Quiz, das Voice Internationales Quiz 2021. Gewinnen Sie attraktive Preise und Trostpreise von Voice of Indonesia. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website www.voinews.id und www.voinews.id/German. Ich hoffe, Sie haben Glück.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Liebe Hörerinnen und Hörer, circa 40 Kilometer vom Stadtzentrum Banyuwangis in Südwesten befindet sich ein verstecktes Paradies im Dorf Sumber Arum, dem Distrikt Sanggon, nämlich ein Wasserfall namens Telunjuk Dewa Rau. Liebe Zuhörer, der Weg zum Wasserfall Telunjuk Rau ist nicht sehr einfach. Besucher müssen durch die Mitte des Zuckerrohrsfelds, der zur Tirta Harapanpflanzung gehört, durchfahren. Die Entfernung von der Sumber Arum Bewohnersiedlung aus beträgt etwa 4 Kilometer. Der Weg ist ziemlich steil und geht bergauf und bergab. Nachdem Sie am Telunjuk Rau Wasserfall angekommen sind, müssen Sie die Parkgebühr nur ₹2.000 bezahlen. Danach können Sie die Schönheit dieses Touristenortes genießen, indem Sie zu Fuß einen Weg hinuntergehen und an den Rand des Abgrunds kommen. Trotz des relativ abenteuerlichen Weges brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, da der Fußweg, der von lokalen Einwohnern gebaut wurde, ziemlich breit ist. Wenn Sie zum Wasserfall hinuntergehen wollen, stehen dort mehrere Sitzplätze zur Verfügung, sodass Besucher einfach Pause machen können, nachdem sie eine ziemlich anstrengende Reise hinter sich haben. Wenn die Besucher unten ankommen, können sie den Weg um den Fluss unter dem Wasserfall durchgehen. Hier werden sie erkennen, warum dieser Wasserfall Telunjuk Dewa Raung, Zeigefinger des Raung Gottes, genannt wird, da die Gestalt vom Wasserfall und vom Fluss den eines Zeigefinger ähnelt, der nach oben zeigt. Darüber hinaus heißt das Wort Raung Gebrüll. Auch der anliegende Berghang heißt Raung. Die Frische vom Wasserfall sowie die üppigen Bäume verwöhnen die Augen der Besucher. Liebe Hörerinnen und Hörer, der Wasserfall, der eine Höhe von mehr als 40 Meter hat, ist einzigartig, da sich unter ihm eine ziemlich tiefe Höhle befindet. Außerdem fließt am Rande dieser Höhle das klare und kühle Wasser aus einer Wasserquelle. Liebe Zuhörer, das Panorama am Wasserfall Telunjuk Dewa Raung ist für Naturliebhaber sehr geeignet und auch für jemanden, der die Fotografie mag, da sie entlang des Weges die Ansicht von Bäumen, die den Wasserfall verzieren, betrachten können. Auf dem Fußweg können Sie wandern, einen Spaziergang machen und gleichzeitig Ihre Kamera verwenden, um das dortige Areal zu fotografieren. Der Touristenort Telunjuk Dewa Raung Wasserfalls kann von 7 Uhr bis vor 18 Uhr einfach besucht werden. Liebe Zuhörer, daswa unzer program Wunder Bares Indonesian mit dem telunjuk Dewa Raung Waserval in Banyuwangi.
Mengapa kita ditakdirkan berjumpa, padahal kita takkan mungkin kesana. Ketujuan sama, bertemu di tengahnya, menunggu yang ku tahu sia-sia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya. Sesaat pun teringat ku yang selalu mengingat. Di sana ku bukan yang utama, di sana kau terlihat bahagia. Ku petik bunga mawar warna jingga, hanya semata senyum kau dibuatnya. Tak sadarkan durinya terluka di akhirnya, mencinta tanpa tahu akibatnya.
By uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Dies und Das, in dem wir Ihnen über den Tourismus und interessante Ereignisse in Indonesien berichten.
Eine Schule in West Lombok, genauer die Nationale Grundschule 04 Medas, die im Dorf Medas Bentaur, West Lombok liegt, hat eine Besonderheit. Diese liegt im Wiederaufbau nach dem Beben, das West Lombok vor 3 Jahren traf. Das verwendete Baumaterial dazu bestand nämlich aus Ziegeln, aus verarbeitetem Plastikmüll, Ökoziegel. Die Grundschule 04 Medas wurde mit Ökoziegel aus Plastik aufgebaut und gilt als Musterprojekt sowie gleichzeitig als erste Schule in Indonesien die ein umweltfreundliches System mit dem Konzept Null Abfall verfolgt. Es braucht mindestens 2 bis 3 Tonnen vom Abfall, der zu Ziegel verarbeitet wird, um einen Klassenraum mit einer Größe 6x10 Meter zu bauen. Es wird behauptet, dass der Aufbauprozess nur eine kurze Dauer brauchte, weil die Ökoziegel nur von Hand, wie beim Spielzeug, Lego, zusammengesetzt wurden. Der Vorteil in der Benutzung der Ökoziegel besteht darin, dass sie ein leichteres Gewicht und günstigen Preis haben, sowie das Material, das bis zu 100 Jahren standhält, einfach zerfallen kann. Außerdem wird für die Sicherheit bestätigt, dass Gebäude erdbebensicher sind. Sie werden lediglich erschüttert, sind elastischer, sodass Schüler in dem Gebäude die Chance haben, gerettet zu werden. Liebe Zuhörer, soweit dies und das.
Membuat engkau sampai kapanpun.
Voice of Indonesia.
Kau datang padaku dengan pesonamu.
Kau datang padaku mencuri hatiku.
Sering kaliku kau buat aku.
Tuhan tolonglah kuatkan aku.
Hati ini pasang di
Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle der 1325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Likes und kommentieren Sie in Facebook, The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.